Zum heutigen zweiten Adventssonntag hören wir die dazugehörende Lesung aus dem Alten Testament. Und zwar im Propheten Jesaja im 63. und 64. Kapitel heißt es: So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führtest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, dass wir nicht erwachten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen und dass man von alters her nicht vernommen hat. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Amen. So erkläre ich es meinen Konfirmanden. Ich bin in einem Amtsgericht groß geworden. Mein Vater war Richter und bewohnte dort die Dienstwohnung im zweiten Stock. Nur ein Stock darunter war der Verhandlungssaal. Und so habe ich viele Verhandlungen miterlebt. Die meisten habe ich natürlich vergessen. Aber an eine erinnere ich mich genau. Der uniformierte Gerichtsbeamte brachte einen jungen Mann herein, 18 mag er gewesen sein, nicht viel älter. Und er setzte sich aufs Anklagebänkchen, voll Scham, wagte er überhaupt nicht aufzuschauen und vergrub seine Hände im Schoß. Als der Staatsanwalt die Anklageschrift verlas, wurde es mäuschenstill. Selbst die abgebrühtesten Rentner, die dort auf der Zuhörerbank ihre Urteile abgaben, sprachen keine Silbe mehr. Was war geschehen? Die 16-jährige Freundin dieses Angeklagten hatte von ihm ein Kind bekommen. Und dieses Kind wollte er auf gar keinen Fall haben. Nun sann er auf einen Weg, wie er dieses Kind wieder loskriegen könnte. Und dabei kam er auf einen schrecklichen Gedanken, den er ausführte. Er besuchte diese Freundin in einem unbewachten Augenblick, nahm er das 4 Wochen alte Kind aus der Wiege, presste es in seine Aktentasche, lief zum Haus hinaus, Stadt hinunter über die Brücke und versenkte dort alles in den Fluten. Warum war der Fall so schrecklich? Warum war der Fall so entsetzlich? Warum weiß ich diesen Fall heute noch? Doch einfach deshalb, weil Kinder von ihren Eltern weglaufen können, weil junge Männer ihre Mädchen versetzen können, weil Ehemänner ihre Ehefrauen sitzen lassen können, aber weil ein Vater nicht von seinem Kinde lassen kann. Weil ein Vater nicht von seinem Kinde lassen kann. Und Gott ist Vater. Und sie sind sein Kind. Und er kommt nicht von ihnen los. Sie mögen von ihm weggelaufen sein, weil sie sich von ihm nichts mehr versprachen. Sie mögen ihn versetzt haben, weil sie auf andere Religionen setzten. Sie mögen ihn sitzen gelassen haben, weil sie eben andere Aufgaben und Probleme hatten. Er lässt sie nicht. Er streicht sie nicht. Siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Jochen Klepper, der schwermütige Dichter und Schriftsteller, der schon mit 39 Jahren unter den narzisstischen Schergen aus dem Leben schied, der hat seinem breit angelegten Lebenswerk den Titel gegeben, der Vater. So, könnte auch der Titel der ganzen Bibel lauten, der Vater. Und Jesaja weist vor unserem Text auf die einzelnen Kapitel hin. Vom rettenden Vater ist die Rede, der sein Volk nicht in der Hitze Ägyptens verschmachten ließ, sondern mit Mose herausführte. Vom führenden Gott ist die Rede, der sein Volk nicht in den Tiefen des Meeres versinken ließ, sondern das Meer teilte und einen Weg durch das Meer bahnte. Vom schenkenden Gott ist die Rede, der sein Volk nicht in der Hitze der Wüste umkommen ließ, sondern der ihnen dieses herrliche, wunderschöne Land Kanaan geschenkt hat. Und das Neue Testament ist voll Lobs dieses barmherzigen Gottes, der uns in seiner Barmherzigkeit, in unserer Hoffnungslosigkeit besucht und uns neue Hoffnung gegeben hat. Deshalb gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Und heute soll dieses Lob unseres Gottes, unseres Vatergottes, durch drei weitere Kapitel erweitert werden. Erstens, gelobt sei Gott, dieser bleibende Vater. Zu Mark Twain, dem schreibenden Globetrotter und tiefsinnigen Beobachter, kam eines Tages ein 17-jähriger Sohn. Er war von zu Hause weggelaufen und schüttete sein Herz aus. Bitter und traurig brach es aus ihm heraus. Ich verstehe mich mit meinem Vater nicht mehr. Er ist so rückständig und hat es immer mit der Vergangenheit. Er ist so entsetzt, so gesetzlich und erteilt mir immer neue Vorschriften. Er ist so vernagelt für die Zukunft. Ich halte es nicht mehr aus. Ich laufe aus dem Haus. Ich kann ihn nicht mehr Vater nennen. So kommen viele Söhne und Töchter auf dem Weg in die vaterlose Gesellschaft, wie sie Mitscherlich bezeichnet hat, und beklagen sich. Ich verstehe mich mit meinem Vater nicht mehr. Er ist so fossil und redet nur von gestern. Er ist so autoritär und weiß alles besser. Er ist so blind für morgen. Ich halte es nicht mehr aus. Ich gehe aus dem Haus. Ich kann ihn nicht mehr Vater nennen. Und so? So kommen auch viele Gotteskinder. Und sie sagen, ich verstehe mich mit einem Vatergott nicht mehr. Er passt einfach nicht mehr in unsere anti-autoritäre Denkweise. Gott als Vater ist für mich out. Natürlich gibt es so etwas wie einen Vater, wie einen Gott, nur nennen wir ihn anders. Zum Beispiel Schicksal oder Ahnung oder Vorsehung oder Urgrund oder Abgrund oder Hintergrund. Überhaupt die ganze Rede von Gott Vater und von Gott Vater und Sohn und Kompanie gehört doch längst jener vergangenen Epoche an des Patriarchats. Nein, dieser Vater bedeutet für mich nichts mehr. So oder ähnlich oder auf viele hundert Weisen versuchen Kinder nun diesen Vater mit seiner freien, aber fordernden Liebe, mit seiner schenkenden, aber verpflichtenden Gnade, mit seinem intimen, aber mit seiner persönlichen Liebe und väterlichen Liebe einfach abzuschütteln. Ein väterlicher Gott ist nicht mehr gefragt. Mutter vielleicht, aber Vater und dann noch ewig Vater, Friedefürst, nein, danke. Und dieser Gott kündigt diese Vaterschaft nicht auf. Und dieser Gott zeigt seinen Leuten nicht die kalte Schulter und straft sie mit eiskalter Verachtung. Er verlässt nicht den Saal unserer Existenz und schlägt die Tür hinter sich zu. Dieser Gott hört nicht auf. Er hat nicht aufgehört und er wird nicht aufhören, Vater seiner emanzipierten Kinder zu sein. Sie mögen auf Umwegen gehen, die um Gott herumgehen. Sie mögen auf Irrwegen gehen, die im religiösen Nebel herumführen. Sie mögen auf Abwegen gehen, die ins Nichts stürzen. Auf allen Wegen denkt der Vater an sie und bleibt ihr Vater. Erst einmal, am jüngsten Tage kann eine Stimme ertönen, die sagt, ich kenne euch nicht. Aber bis dahin kann und nichts dieses Kind-Vater-Verhältnis außer Kraft setzen. Auch in der Krankheit gilt, Du bist doch mein Vater. Auch in meinen schweren Problemen gilt, du bist doch mein Vater. Auch im letzten Todeskampf wird es gelten, ach, du bist doch mein Vater. Gelobt sei Gott, dieser bleibende Vater. Das ist das erste Kapitel. Und das zweite, gelobt sei Gott, dieser hörende Vater. Mark Twain hörte diesen 18-Jährigen an. Er unterbrach ihn gar nicht und ließ ihn ausreden. Und dann, nach einer Pause, gab er ihm folgende Antwort. Und so hat er sie selbst aufgeschrieben. Lieber junger Freund, ich kann Sie gut verstehen. Als ich 17 war, war mein Vater genauso ungebildet. Es war kein Aushalten. Es war zum Davonlaufen. Es war Dauerstreit im Haus. Aber haben Sie Geduld mit so alten Leuten. Sie entwickeln sich. Nach 10 Jahren, als ich 27 war, hatte er schon so viel dazugelernt, dass man sich schon vernünftig mit ihm unterhalten konnte. Und was soll ich Ihnen sagen? Heute, wo ich 37 bin, ob Sie es glauben oder nicht, wenn ich keinen Rat weiß, dann rede ich mit meinem Vater und frage ihn sogar. So können die sich ändern. Der junge Mann hat diesen hintergründigen Ratgeber verstanden. Natürlich ändert sich der Vater nicht, aber der Sohn kann sich so ändern, dass er wieder mit dem Vater redet. Klar, Mark Twain wollte nur das sagen, was Jesaja längst vor ihm gesagt hat. Mit diesem Vater kann man reden. Mit Abraham kann man das nicht. Der ist längst in der Höhle von Machpela begraben. Mit Isaac kann man das auch nicht. Der ist längst auf dem Acker von Kirjat Aua bestattet. Und mit Jakob kann man das auch nicht. Der ist längst unter die Erdkrume gelegt. Mit allen alten Vätern kann man das nicht mehr. Auch nicht mit irgendwelchen Gottheiten. Zeus thront auf dem Olymp. Allah ist in ferner Entrücktheit. Buddha ist in hoher Erhabenheit. Es gibt überhaupt keine Religion, die ihren Gott Vater nennt. Und deshalb sind auch alle Weltreligionen vaterlos und kinderlos und deshalb eiskalt. Du aber bist doch Gott, unser Vater. So können nur Christen sagen und wissen, dass er uns hört. Er hat ein gutes Ohr. Krieg und Schrecken und Krawalle und Klamauk haben ihn nicht schwerhörig gemacht. Auch in einer lauten Welt hört er die Stimme seiner Kinder. Und er hat ein offenes Ohr. Auch unsere dauernd spitzigen Anklagen und Verklagungen haben ihn nicht verschlossen gemacht. Er hat ein offenes Ohr für unsere Fragen, die in uns fressen, so wie der Krebs. Und er hat ein feines Ohr, das auch das Weinen hören kann. Er hört hinter alle Geräusche hindurch. Er hört Obertöne, Zwischentöne und Untertöne. Und wenn Sie auch nur noch leise reden können, weil Ihnen die lauten Töne abhanden gekommen sind, er hört sie. Und wenn Sie auch nur noch klagen können, weil Ihre Last zu groß geworden ist, er hört sie. Und wenn Ihr Schmerz zu groß geworden ist, weil Ihre Trauer nicht von Ihnen geht, dieser Vater hört sie. Er hat nie aufgehört, auf sie zu hören. Gelobt sei Gott, dieser hörende Vater. Das ist das zweite Kapitel. Und das dritte. Gelobt sei Gott, dieser kommende Vater. Ob dem 17-Jährigen damals bei Mark Twain ein Licht aufgegangen? Ob ihm dieser Rat des Älteren wirklich geholfen hat? Ob ihn diese Lebenserfahrung eines Weltenbummlers nun ein entscheidendes Stück weitergeholfen? Wir wissen nichts über das Verhältnis zwischen Vater und Sohn, aber wir könnten etwas wissen über das Verhältnis zwischen uns und diesem, unserem Gott. Er ist eben nicht in seiner heiligen und herrlichen Wohnung geblieben und hatte sich dort gemütlich gemacht und wartet, bis das Herrensöhnchen sich eines Besseren besinnt und sich dann trollt. Nein, ihm geht unsere Fremde ans Herz, da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend über Wasen. Da zerriss er den Himmel. In Jesus Christus kam er auf die Erde. Die Engel haben es gesungen, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Das ist Weihnacht, das ist Weihnachten. Und dann zerriss er den Vorhang von oben an bis unten aus. Seither gibt es einen Zugang zum Heiligen. Der Apostel sagt, lasst uns herzutreten zu der freien Gnade Gottes. Das ist Karfreitag. Dann zerriss er den Felsen und da stand der Auferstandene und sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist Ostern. Und einmal wird er jene hauchdünne Wand zwischen uns und der unsichtbaren Wirklichkeit zerreißen. Dann wird er vor uns stehen in Heiligkeit und Herrlichkeit. Und dann wird auch der letzte Skeptiker und letzte Atheist zugeben müssen, du Gott bist unser Vater, du allein bist es. Das ist Advent. Warten auf den Vater, der auf uns wartet. Gelobt sei Gott, dieser kommende Vater, dieser hörende Vater und dieser bleibende Vater. Vor mir stand dann jenes Bild des Franzosen Bürnard. Ich weiß nicht, ob Sie es schon einmal gesehen haben. Es ist nicht besonders bedeutend. Ein Kunstwerk, ein großes Kunstwerk, ist es überhaupt nie geworden. Dieses Bild vom Vater, der auf der Suche nach dem Sohne ist. Im Hintergrund sieht man ein ganz kleines Haus. Über Berge und durch Täler hindurch ist der Vater gelaufen. Und nun steht er vorne auf einer Anhöhe. Er hat die Hand über die Augen gelegt. Gespannt sucht er den Horizont ab. Seine ganze Erscheinung ist Erwartung, Sehnsucht, Liebe. Wissen Sie eigentlich, dass Gott so nach Ihnen, ausgerechnet nach Ihnen Ausschau hält? Und wenn Sie das wissen, warum schließen Sie dann nicht mit Jesaja? Kein Ohr hat je gehört, kein Auge hat je gesehen, einen Gott, so wie du, der so wohltut an uns. Gelobt sei Gott. Amen.